Willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreikland mit der Ausgabe vom Freitag, den 10. November. Für die Zusammenstellung verantwortlich ist der Fabian mit folgenden Themen. Bei Durchsuchungen gegen Indymedia links unten wurden auch sensible Daten der verfassten Studienschaft Freiburg beschlagnahmt. 350 bis 400 Menschen auf Entlastung jetzt Demo an Uniklinik Freiburg. Labanda Wager wird 20. Freiburg verliert am Ende des Jahres wohl 600 Sozialwohnungen. Und zu guter Letzt ein Einblick in den freien Bürger im November 2017. Bei Durchsuchungen gegen Indymedia links unten wurden auch sensible Daten der verfassten Studierendenschaft Freiburg beschlagnahmt. Bundesinnenministerium will Daten der Studierendenschaft auswerten. Wie der aktuellen Pressemitteilung des Studierendenrats der Universität Freiburg zu entnehmen ist, befinden sich zahlreiche Daten der verfassten Studierendenschaft VS beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, unter anderem die Daten aller 25.000 Studierender der Uni Freiburg in Form von WählerInnenverzeichnissen, die kompletten Personal- und ArbeitnehmerInnendaten der VS, sämtliche Lohnabrechnung mit Kontaktdaten und der Kontodaten auch aller ReferentInnen und Angestellten seit der Wiedereinführung der verfassten Studierendenschaft im Jahr 2013. Auch die Datenarchive der Zeit vor 2013 und Bilddokumentationen von universitären Protestaktionen sind momentan beim LKA. An diese sensiblen Daten gekommen ist das LKA bei den Hausdurchsuchungen im Zuge des Verbots von Indymedia links unten. Von der Durchsuchung war offenbar auch ein Mitarbeiter der Freiburger Studierendenvertretung betroffen. Bei ihm lagerten eine Backup-Festplatte des Servers der Studierendenvertretung und ein USB-Stick, die aus Sicherheitsgründen nicht in den Räumlichkeiten der Studierendenvertretung aufbewahrt worden seien. Als Grund dieser externen Aufbewahrung gibt der Studierendenrat die Häufung von Einbrüchen in Räume der Studierendenschaft an. Nach Unterrichtung des Regierungspräsidiums Freiburg und des LKA, dass die beschlagnahmten Datenträger Eigentum der verfassten Studierendenschaft seien und dass diese nichts mit der verbotenen Internetplattform zu tun haben, seien die Datenträger ohne weiteres wieder zurückgegeben worden. Allerdings teilt das Regierungspräsidium dann mit, dass von den Datenträgern Kopien angefertigt worden seien, da man sich auf diese Weise vor dem Vorwurf der zwischenzeitlichen Manipulation der Datenträger und der sich darauf befindlichen Daten schützen wolle. Nach der Versicherung durch den Studierendenrat, dass der Vorwurf der Manipulation nicht erhoben würde, verlangte man die Sicherheitskopien zurück. Nach Drohung mit juristischen Mitteln erhielt man dann aber die Mitteilung durch das Regierungspräsidium Freiburg. Es wird seitens des BMI mitgeteilt, dass eine Auswertung der in Rede stehenden Daten aufgrund der teilweisen Kryptierung bislang nicht erfolgen konnte. Die Beschlagnahme der beiden Datenträger ist durch den entsprechenden Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss des Verwaltungsgerichts Freiburg gedeckt, da nicht von vornherein ausgeschlossen wurde, kann, dass die Daten Belege über die Zugehörigkeit von zum Verein links unten in die Media und oder über Aktivitäten des Vereins enthalten. Die Daten könnten daher für das laufende Verfahren gegen die Verbotsverfügung vor dem Bundesverwaltungsgericht von Bedeutung sein. Die Studierendenvertretung hält das Vorgehen für grob rechtswidrig. Ihr Anwalt Udo Kaus erklärt in der Pressemitteilung, die Sicherheitsbehörden spekulieren offenbar darauf, dass ich irgendetwas Interessantes wohl schon finden werde. Die Sicherheitsbehörden hatten gar nicht die Dateien des VS gesucht. Diese Dateien sind den Sicherheitsbehörden ganz ungewollt in die Hände gelangt. Kein Gericht des Landes würde eine Durchsuchung und Beschlagnahme von Dateien der VS allein mit der Begründung erlauben, es könnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich doch noch Brauchbares in diesen Dateien befindet. Radio Dreieckland wird zeitnah ausführlicher über den Fall berichten. Nachdem die Leitung der baden-württembergischen Unikliniken mit einer einstweiligen Verfügung gegen den für diesen Donnerstag angekündigten Verdi-Streik gedroht hatten und Verdi daraufhin den Aufruf zum Warnstreik zurückgezogen hatte, demonstrierten stattdessen 350 bis 400 Menschen gestern vom Haupttor der Freiburger Uniklinik zum Büro der Universitätsklinikverwaltung. Die klare Forderung: Entlastung jetzt, nicht nur im Pflegebereich. Der Großteil der TeilnehmerInnen waren augenscheinlich Auszubildende. Auch in Tübingen, Ulm und Heidelberg hatten in den letzten Tagen Proteste stattgefunden. Radio Dreieckland begleitete die Demonstration und sammelte zahlreiche Eindrücke, Statements und Reden.
Dass der Arbeitgeber sagt, Streiken ist wichtig, aber hinterher Formfehler im Antrag sucht, um hinterher den Streik zu verhindern, das ist nicht nur unglaubwürdig, das ist einfach kein Fairplay. Und deswegen werden wir heute alle gemeinsam zur Verwaltung gehen und dem Arbeitgeber die rote Karte zeigen.
Die Arbeitgeber, die haben, als wir am 27. Oktober das erste Mal zu einem Gespräch zusammengesessen sind, dann haben sie gesagt, ja, wir wollen ja mit euch reden, wir wollen ja über Belastung und Entlastung reden, aber erstmal müssen wir wissen, ob ihr überhaupt belastet seid, denn bevor wir über Maßnahmen reden, müssen wir das erstmal rausfinden, ob ihr belastet seid. Ich frage mich, liebe Arbeitgeber, was habt ihr eigentlich die letzten 5 Jahre gemacht? Bis heute hat hier an der Uniklinik, gab es beim Personalrat eingegangen, 1046 Überlastanzeigen von Teams, die in großer Not sind. Und hier aus der Frauenklinik allein 99 Überlastanzeigen in diesem Jahr. Das ist ein absoluter neuer Rekord. Und die Arbeitgeber sind immer noch der Meinung, wir müssen erstmal analysieren, ob ihr überhaupt belastet seid. Natürlich geht es hier auch um die Pflegekräfte und um die Not auf den Stationen, aber es geht um alle Beschäftigten im Krankenhaus. Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren und deswegen sind hier auch viele Kolleginnen und Kollegen nicht aus der Pflege da und für die stellvertretend sagt jetzt der Christoph was, der in der Verwaltung im Patientenservice arbeitet.
Wie der Ingo schon sagte, arbeite ich in der Verwaltung seit jetzt ein paar Jahren. Ich habe vorher in der Pflege gearbeitet. Ich habe seit meinem Anfang im Gesundheitswesen als Zivildienstleistender vor langer Zeit permanent über die Jahre hinweg dieses Trauerspiel, dieses Drama des Zerfalls unseres Gesundheitswesens bezeugt, beobachtet. Ich habe oft gedacht, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Es ist trotzdem schlimmer geworden. Es ist im Prinzip nicht mehr zu akzeptieren, was in unseren Kliniken stattfindet. Ich habe beobachten können, dass wir als Beschäftigte im Gesundheitswesen noch nicht gerade bekannt sind für unseren Egoismus oder für unsere Jagd nach persönlichen Vorteilen. Das macht uns ausnutzbar und das wurde ausgenutzt über Jahre, über Jahrzehnte. Damit muss jetzt Schluss sein. Wir wollen das nicht weiter akzeptieren. Das betrifft alle Beschäftigten im Krankenhaus. Das betrifft auch die Reinigungskräfte, die Physiotherapie, die Verwaltung. Überall schaffen diese Sparmaßnahmen Kranke unter den Beschäftigten, schaffen einfach schlechte Qualität in der Arbeit und damit eine schlechte Versorgung der Patienten. Damit muss jetzt Schluss sein. Das ist nicht mehr akzeptabel. Wir haben viel mehr Power, als wir glauben. Die Power, die wir haben, ist unser Zusammenhalt. Deswegen, wir lassen uns nicht auseinander dividieren in Berufsgruppen oder in Interessengemeinschaften, durch Gewerkschaften, durch unseren Arbeitgeber. Das ist vollkommen egal. Wir sind das Klinikum. Wenn ich lese im Intranet, dass da geschrieben wird, das Universitätsklinikum hat am Gericht einen Antrag gestellt. Nein, das hat der Vorstand getan. Wir sind das Klinikum. Wir haben diesen Antrag nicht gestellt. Wir wollen uns auch nicht weiter durch die Begriffe, die uns tagtäglich um die Ohren gehauen werden, beeindrucken lassen. Kostendruck, Finanznot, was ist denn das? Das gibt es einfach nicht. Das sind Erfindungen. Solche Dinge sind einfach nur dazu da, um uns zu manipulieren. Die Verwaltung selber, der Vorstand, hat die Aufgabe, die Kosten zu decken, die Finanzen zu regeln. Das ist deren Job. Wenn uns erzählt wird, wir hätten Defizit gemacht, dann klingt das wie ein Vorwurf. Den Defizit haben nicht wir zu verantworten, sondern die Politik und der Vorstand. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen eine bessere Finanzierung. Und nicht zuletzt möchte ich darauf hinweisen, wir sollten diese Begriffe, dieses Finanzdenken vergessen. Das Geld ist nicht des Geldes willen da, es soll den Menschen dienen. Das Klinikum ist für die Patienten da, nicht umgekehrt. Und deswegen, was wir auch brauchen, anderen gegenüber und uns selbst gegenüber, ist mehr Menschlichkeit. Wir müssen auf die Menschlichkeit achten. Das geht so einfach nicht weiter. Der Vorstand vergisst, um was es hierbei geht. Es geht um die Pflege von Menschen. Dies ist keine Fabrik für Profite. Wir fordern daher eine Rückkehr zur eigentlichen Aufgabe des Gesundheitswesens, eben der Heilung für kranke Menschen, von kranken Menschen zur Versorgung, zur medizinischen Versorgung in unserer Gesellschaft. Wir sind keine Profitfabrik, an der die Pharmaindustrie oder die Medizintechnik sich dumm und dämlich verdient, während wir schuften und daran krank werden. Damit muss jetzt Schluss sein.
Wir stehen zusammen und lassen uns eben nicht auseinander dividieren. Der Streik ist nicht abgesagt, sondern der Streik ist ausgesetzt, weil heute zeigen wir, wenn es nicht weitergeht, dann seid ihr streikbereit und dann werden wir streiken.
Mehr Personal
für das Klinikum!
Mehr Personal
für das Klinikum!
Deswegen jetzt schon mal vor der Chirurgie, nur dass ihr informiert seid über die traurige Hitparade. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, bis heute über 1000 Überlastanzeigen am Klinikum. Hier vor der Chirurgie stehen wir allein im Notfallzentrum 24 und in der Chirurgie bis heute in diesem Jahr nur 147 Überlastanzeigen. Ich denke, das spricht Bände, dieses traurige Bild.
Als ich hier versucht habe, für diese wunderbare Demo zu mobilisieren, da haben ganz viele gesagt, sie können nicht, weil sie haben heute um 14.30 Uhr Pflichtfortbildung. Und dann hat aber in einem Team einer gesagt, das ist mir egal, ich gehe zur Demo. Und dann haben noch mehr Leute aus dem Team gesagt, ja, kommen wir mit. Und als ich das dann den anderen Teams erzählt habe, waren immer mehr Teams dabei, die gesagt haben, ja, wir gehen zur Demo. Und letztendlich hat der Personalrat sich dafür eingesetzt, dass die Pflichtfortbildung ausfällt. Wenn man als Team zusammenarbeitet und zusammenhält, dann kann man auch was erreichen. Und das müssen wir die nächsten Wochen weitermachen, sodass wir einen Streik organisiert bekommen mit guten Teams. Und dafür ist es wichtig, dass ihr allen Kolleginnen erzählt, was gerade Sache ist und was hier bei der Bewegung passiert.
Mehr von uns
ist besser für alle!
Mehr von uns
ist besser für alle!
Also ich bin von der Physiotherapie, wie gesagt, in der Uniklinik und arbeite da in der Unfallchirurgie und Orthopädie im Uniklinikum. Und ich bin hier aus Solidarität mit den Pflegekräften. Also es geht bei diesem Entlastungstarifvertrag, den Verdi fordert, vor allen Dingen darum, dass mehr Personal auf die Stationen kommt. Ne? Weil die Pflegekräfte sind massiv überlastet, die werden aus dem freigeholt, die müssen Überstunden schieben, dauernd. Besonders die Pflegekräfte, die eigentlich Teilzeit arbeiten wollten, und am Ende enden sie mit viel mehr Überstunden als die Vollzeitkräfte auch noch. Die sind total am Ende. Und das seit Jahren. Das wirkt sich auch auf meinen Arbeitsbereich aus. Man merkt einfach, dass die Pflegekräfte nicht mehr so präsent sind, um Patienten zu mobilisieren. Das ist dann im Wesentlichen unsere Aufgabe als Physios. Das heißt, unsere Arbeit wird auch mehr. Und so ist es in anderen Bereichen auch. Je mehr Patienten hier in dieser Uniklinik durchgeschleust werden, das ist wie eine Fabrik, desto mehr Arbeit ist für die Pflege da. Aber die sind nicht genug Leute. Und desto mehr müssen andere dann einspringen. Ne? Es ist auch so, dass in der Verwaltung, die das auch schon für das Aufnahmemanagement, die kriegen das auch zu spüren. Dadurch, dass riesen viel Patientenzahlen hier durchgeschleust werden, aber die Zahl der Beschäftigten nicht wächst. Ne? Es gibt keine Entlastung. Eine Forderung wäre dann nachts nicht alleine, dass sie immer mindestens zu zweit auf diesen großen Stationen mit 27 Betten zum Teil sind, ne? Damit den Leuten auch nachts geholfen werden kann und die nicht ewig warten müssen. müssen, bis sie auf den Topf können, ne? Nach einer Operation in der Chirurgie. Zweite Forderung wäre halt, dass insgesamt was getan wird, als mehr Stellen geschaffen werden. Ne? Die haben Probleme zu rekrutieren, die haben auch deshalb Probleme, die Arbeitgeber hier, weil sie so extreme Arbeitsbedingungen hier haben. Wir sind nicht allzu schlecht bezahlt, besonders die Älteren, da geht es noch mit der Bezahlung. Die Jungen sind gerade in der Physiotherapie schlecht bezahlt. In der Pflege ist es ähnlich, aber bei der Pflege kommt diese Überlastung einfach noch dazu.
Die Medizin ist hier unser Spitzenreiter. Allein in diesem Jahr 359 Überlastanzeigen. Ich denke, das spricht Bände, wie die Arbeitssituation in der Medizin aussieht, in der medizinischen Klinik.
Ich selber arbeite jetzt mittlerweile über 10 Jahre hier am Klinikum und konnte da miterleben am eigenen Leib, wie die Zahlen vom Personal weiter immer nach unten gehen, wie eingespart wird, und es wird einfach nicht besser. Aber hier möchte ich noch einmal kurz auch noch sagen, dass es nicht nur uns in der Pflege betrifft, sondern auch die Personalgruppen, die genauso am Patientenbett stehen, wie die Hauswirtschaft tagtäglich oder die Physiotherapeuten und, die Azubis, alle zusammen. Und da bin ich stolz jetzt drauf, dass wirklich so viele kommen sind, um uns hier zu unterstützen. Vielen, vielen Dank. Macht weiter so. Unterstützt uns. Helft. Geht auf Demos, dass es wirklich hoffentlich bald besser wird. Danke, danke, danke.
Wir sind hier. Wir sind hier.
Jetzt stehen wir vor dem Neurozentrum. Zum Thema Überlastung können wir hier sagen, 97 Überlastanzeigen allein aus dem Neurozentrum in diesem Jahr.
Ich bin seit 21 Jahren Krankenpfleger und bin das sehr gerne, möchte ich an der Gelegenheit sagen. Ich habe den Beruf gemacht und ich bin froh darüber. Ja, mir macht er heute noch Spaß. Aber die Bedingungen sind einfach schlecht. Wir haben Überstunden ohne Ende. Wir haben Krankheitsausfälle ohne Ende. Die Krankheitsausfälle, die wir im Frühdienst zum Beispiel haben, werden kompensiert durch Tauschaktionen aus dem Spätdienst, aus dem Frei. Dadurch steigt die Belastung in den Bereitschaftsdiensten und die Krankheitsausfälle nehmen auch wieder zu. Und dann, dadurch haben wir einen Kreislauf. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wir wollen mehr Stellen. 6.000 Überstunden in unserer Abteilung sind genug.
Ein Krankenhaus ist keine Firma, die beliebig mit Zahlen jongliert, noch mehr Effizienz bringt und versucht, auf neoliberale Art und Weise den bestmöglichen Gewinn zu erwirtschaften. Wir sind Krankenhäuser, deren oberste Priorität es sein sollte, Menschen nach bestem Wissen und Gewissen ihren Bedürfnissen gemäß zu versorgen.
Ohne Streit wird sich nichts verändern. Ohne Streit wird sich nichts verändern.
Der leitende ärztliche Direktor aus Ulm, der dem Vorstand von dem Arbeitgeberverband angehört, hat gesagt, wir können doch nicht gleich über einen Personalbesetzungsschlüssel reden. Wir müssen erst eine Diagnose machen und dann die Therapie. Diese Befunde brauchen Sie denn noch? 1000 Überlastanzeigen in Freiburg, Personal, das davonläuft. Was brauchen Sie denn noch für eine Diagnose? Wenn Sie so Ihre Patienten behandeln, dann ist er bald tot.
Und jetzt gebe ich dem Herrn Sahner als kaufmännischen Direktor des Klinikums und als unser Gegenüber bei den Verhandlungen für Entlastung und mehr Personal das Wort. Bitte schön.
Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, ich glaube, Sie hätte heute hier nicht in der Stärke auflaufen müssen, um mich zu überzeugen, dass ich zu Recht für Ihre Rechte eintrete.
Wir wissen um die schwierige Situation auf den Stationen. Wir wissen, dass wir eine Verbesserung in der Pflege herbeiführen wollen. Und da sind wir im gleichen Boot.
Ich hoffe sehr, dass es gelingt, mit Verdi über diese einzelnen Punkte ins Gespräch zu kommen, damit wir genau über diese Entlastungsthemen sprechen können, wie Ausfallkonzept, Holen aus dem Frei, Nachtdienstbesetzung, Gesundheitsschutz und all diese Punkte, die sind uns wichtig, da sind wir uns einig und ich hoffe, dass es gelingt, dass wir dazu miteinander uns reiben können und auch miteinander einen Kompromiss finden. Dafür bin ich zuversichtlich, dass das gelingt. Vielen Dank.
Ohne Streit wird sich nichts verändern! Ohne Streit wird sich nichts verändern! Ohne
Hier mir gegenüber steht jemand, der steht Tag und Nacht für euer Kind. Ein Bericht, kurz, wie es auf der Station Paunkler zum Beispiel aussieht. Eine Station, wo krebskranke Kinder liegen, die schwerst krank sind, mit einer normalen Besetzung von 5 Leuten im Früh-, 5 Leuten im Spätdienst. Im Moment können die gerade mal eine Besetzung von 2 Leuten aufrechterhalten. Das ist keine gefährliche Pflege, das ist tödliche Pflege, meine Leute. Warum ist diese Station auch so voll und wird immer wie eine Krake durch die ganze Kinderklinik marschieren? Weil die ärztliche Direktorin dort meint, sie müsste aus der ganzen Welt ihre Patienten rekrutieren. Und ich sage das jetzt hier, wir sprechen das mit vielen Leuten jetzt noch an, auch morgen mit Ihnen, Herr Schiffer, das muss aufhören. Wir haben einen Versorgungsauftrag für Freiburg und die Region und nicht für die ganze Welt, dafür haben wir kein Pflegepersonal mehr.
Ohne Streit wird sich nichts verändern! Ohne Streit wird sich nichts verändern!
Soweit zur Demonstration am gestrigen Donnerstag an der Freiburger Uniklinik Entlastung jetzt. Am heutigen Freitag wurden die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und Arbeitgeberseite fortgesetzt. Lapanda Vaga wird 20. Die Freiburger Gruppe, die sich selbst als rätekommunistisch-anarchistisch bezeichnet, will nichts Geringeres als die Lohnarbeit und die kapitalistische Gesellschaft überwinden, durch die Beschäftigung mit diversen theoretischen Ansätzen der antiautoritären Linken und bisweilen durch praktische Interventionen im politischen und gesellschaftlichen Geschehen in Freiburg. Jetzt feiert Lapanda Vaga Geburtstag, und zwar am morgigen Samstag. Wir haben aus diesem Anlass Sebastian unter anderem gefragt, wie sich Lapanda Vaga in diesen 20 Jahren verändert hat, inwieweit es tatsächlich gelingt, Theorie und Praxis zu verbinden und wann Freiburg endlich zur Räterepublik wird.
Gab es besonders prägende Ereignisse in 20 Jahren Lapanda Vaga?
Ja, groß prägende Ereignisse, vielleicht weniger, aber doch gewisse Veränderungen, ich glaube von der Zusammensetzung und auch irgendwie so ein bisschen von der Ausrichtung, von der Praxis her. Also wie du schon angekündigt hast, steht ja immer noch auf unserer Homepage, offiziell sind wir eine anarchistisch-rätekommunistische Gruppe. Dieser anarchistische Flügel, also die Bezeichnung gibt es glaube ich schon ziemlich, seit die Gruppe existiert, ist, glaube ich, mit der Zeit etwas zusammengeschrumpft. Gibt immer weniger Leute, glaube ich, in der Gruppe, die sich wirklich selbst als Anarchistinnen bezeichnen würden. Ist von dem her vielleicht ein bisschen homogener geworden, die Gruppe. Wichtige Sachen, sagen wir in den letzten 6-7 Jahren, die die Gruppe verändert haben, ist, glaube ich, auch noch, dass wir mittlerweile oder eben seit 6 Jahren zum Kosmopolit Bündnis, Kosmopolit-Zusammenhang gehören. Das ist ein Zusammenhang, der erstens mal eine Zeitschrift herausbringt, die wir mit herausgeben, der sich aber auch darüber hinaus mehr als ein Zeitschriftenprojekt versteht, als irgendwie so ein sozialrevolutionärer Pol, als ein anti-autoritär-kommunistischer Pol, wo wir in letzten Jahren uns mehr engagieren oder so.
Ihr engagiert euch außerdem in dem Freiburger Bündnis Workers Center. Kannst du dazu noch kurz was sagen?
Ja, das ist so der lokale Versuch, sich in soziale Konflikte in der Stadt irgendwie einzubringen. Das haben wir natürlich davor auch schon irgendwie gemacht und haben uns auch schon davor irgendwie versucht, mit anderen Gruppen da zu vernetzen, mit der FAU zum Beispiel. Genau, und das haben wir mal dann eben seit ein paar Jahren, gibt es da dieses Bündnis, das versucht, das irgendwie strukturierter anzugehen.
Gibt es da so große Linien, die das vielleicht alles zusammenführen, eure theoretische Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen, die Arbeit, die ihr mit dem Kosmopolit macht einerseits und aber auch die praktische Stellungnahme und die praktische Arbeit in Freiburg zum Beispiel mit dem Workers Center? Was ist da der rote Faden dazwischen?
Ja, ich würde schon sagen, der rote Faden ist, dass wir uns eben nicht als reine Theoriegruppe verstehen, die jetzt nur Vorträge organisieren will oder die jetzt eben eine reine Zeitschriftenprojekt herausbringt oder mit herausbringt oder so, sondern schon der Versuch, dass die Theorie irgendwie in die Praxis übergeht oder die Praxis in die Theorie viel besser und da im Versuch auch lokal in soziale Konflikte einzugreifen. Das muss man zugeben, ist uns in den letzten Zeit vielleicht weniger gelungen, aber sicherlich Sachen, die uns auch auf deine Frage, was uns denn geprägt hat, sicherlich Konflikte, die wichtig waren für die Gruppe, war der soziale Wohnungsverkaufversuch von Salomon 2006, wo wir versucht haben zu intervenieren, dann auch die Studierendenstreiks, aber auch klassische Streik, betriebliche Streiks, wo wir versucht haben, vor Ort mal zu hören, was da überhaupt für Konflikte sind und wo wir denken, wo wir irgendwie was beitragen könnten. Also.
Du hast vorhin gesagt, ihr seid vom Anarchistischen ein bisschen abgekommen. Kannst du trotzdem noch was dazu sagen, wie es am Anfang zu dieser Kombination kam? Warum konnte sich Lavanda Vaga nicht für eine der beiden Beschreibungen entscheiden, für den Rätekommunismus oder Anarchismus? Beziehungsweise hat sich aus dieser Mischung vielleicht eine ganz spezielle Position ergeben?
Ja, also ich glaube auch, das ist weniger eine besondere Mischung als irgendwie der Versuch, zu sagen, dass eigentlich da jetzt auch gar nicht so den Widerspruch gibt. Also ich auch jetzt noch, wenn ich sage, jetzt irgendwie, da sind kaum mehr Leute in der Gruppe, die sich als Anarchistinnen verstehen, ist dieser Anti-Etatismus, also die Kritik am Staat der Anarchistinnen sicher ein ganz wichtiger Teil unserer politischen Arbeit oder unseres politischen Verständnisses. Auch das anarchistische Herangehen, also nicht allzu objektivistisch wirken zu wollen, nicht hoffen auf den großen Kladderadatsch, der dann irgendwie die Verhältnisse schon von alleine umwirft oder so. Das ist, glaube ich, schon wichtige Impulse, die der Anarchismus setzt. Und eben Rätekommunismus ja auch absichtlich gewählt, nicht irgendein Sozialismus oder sogar Leninismus oder so, sondern das ist ja der Versuch, so einen antiautoritären, antistaatlichen Marx-Interpretation irgendwie stark zu machen. Also ich finde, das passt noch immer zusammen, deswegen haben wir den Namen ja auch beibehalten. Andere Einflüsse, die wir auch haben, und da merkt man auch irgendwie, wir tun schwer, irgendwie so einer genauen Strömung uns zuzuordnen, wären sicherlich die kritische Theorie, die uns beeinflusst und die jetzt auch, da wirst du ja nachher noch drauf kommen, auch für den morgigen Vortrag wichtig ist, aber auch sowas wie der Operaismus, der italienische Operaismus, der Situationismus und solche Strömungen sind alles irgendwie, wo wir uns Inspiration raus oder unsere Inhalte rausziehen oder so.
In eurer Selbstdarstellung schreibt ihr auch, wir kämpfen für die revolutionäre Verwirklichung einer klassenlosen und herrschaftsfreien Gesellschaft, ohne dabei die Fehler vergangener Revolutionen wiederholen zu wollen, die bisher entweder in Niederlagen des Proletariats oder in neuen Unterdrückungssystemen und Diktaturen endeten. Da könnte man sagen, wer will das schon absichtlich? Was würdest du sagen, inwieweit verfolgen andere linke Gruppen, die vielleicht ihre politische Ausrichtung ein bisschen anders definieren, Prinzipien oder Strategien oder haben vielleicht einfach andere Strukturen, sodass solche Fehler sich zu wiederholen drohen? Also was unterscheidet euch da positiv von anderen?
Ja, also ich würde sagen, so praktisch in zwei Richtungen kann man uns da gut abtrennen. Das ist einerseits natürlich ein klassischer, auf die Eroberung des Staates irgendwie hinzielender, oft sich ja Leninismus, leninistisch nennende Strömung, wo wir sagen würden, das haben eben Beispiele in der Vergangenheit gezeigt, da wird kein emanzipatorisches Projekt draus, sondern auch wenn der Versuch moralisch integer ist sozusagen, verfällt es automatisch in irgendwie ein regressives System, weil der Staat dazu eben nicht geeignet ist, irgendwie emanzipierte Verhältnisse hervorzubringen. Andererseits aber auch, glaube ich, trennen wir uns ab von irgendeiner Linken, die versucht irgendwie mit einem Reformismus als Programm, also da meine ich explizit jetzt nicht kleine Verbesserungen, sondern wirklich der Versuch irgendwie über, oft ja auch mit staatlichen Organen zusammen, über Verbesserungen dann in den Sozialismus hineinzuwachsen oder so. Also wir wird weiterhin dranbleiben, dass wir eben uns als sozialrevolutionär verstehen, also der Bruch muss radikal sein und der Bruch muss eben aber auch mit den Institutionen, Staat und so weiter sein. Also irgendwie ein Keynesianismus oder so, glaube ich, bringt die Linke da nicht weiter.
Wie kann das in ganz konkreten Fragen funktionieren? Da gibt's ja dann immer, da steht man ja immer vor dem Problem, also seien es jetzt Arbeitskämpfe, Proteste im Bildungsbereich oder antirassistische Kämpfe, dass der komplette Umbruch nicht zu haben ist und trotzdem offensichtlich ist, dass irgendetwas geschehen muss, dass sich irgendetwas ändern muss, weil es so, wie es jetzt läuft, schief läuft. Wie würdet ihr aus eurer Perspektive da ansetzen?
Ja, also ich glaube, eben so wenn man nennen will, in Anführungszeichen kleine Kämpfe, das sollte man irgendwie nicht liegen lassen, weil sie nicht per se irgendwie revolutionär sind. Ich glaube, so klappt es nicht, sondern in so Kämpfen entwickelt sich ein gewisses Bewusstsein. Andererseits, glaube ich, wäre es auch falsch, was ich würde sagen, was man oft in den Gruppen sieht, die sich da einfach auf so Konflikte irgendwie draufwerfen und dann plötzlich alle ihren Anspruch irgendwie vergessen. Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt die Konflikte in der Klinik sieht, die dann einfach fast schon als Mobilizer für die Gewerkschaften dann dient und irgendwie ihre Kritik am DGB oder so völlig hinten ranlassen oder so. Also das würde ich sagen, ist ein Fehler. Andererseits ist natürlich ein Fehler, irgendwie so einen Elfenbeinturm-Marxismus zu betreiben, der die reine Lehre dann hat, aber dann damit nichts mehr anfangen kann und so. Aber das ist im Klein ist es nun wirklich ein Problem und da haben wir auch immer wieder Probleme. Wie reagieren wir? Was machen wir wo? Um eben einerseits nicht irgendwie da als Besserwisser herzukommen mit dem Flugblatt, wo eh schon alles erklärt ist sozusagen, noch aber uns irgendwie dann ganz hinten anzustellen und dann irgendwie eben nach Pfeife des DGBs irgendwie zu tanzen.
Am Samstag, also morgen, feiert ihr dann das 20-jährige Bestehen von Lavanda Vaga. Unter anderem mit einem Vortrag mit dem Titel Rechtspopulismus, konformistische Rebellion der verunsicherten Mitte, bezogen auf die derzeitigen Erfolge rechter Parteien und Bewegungen in vielen europäischen Ländern. Was würdet ihr denn sagen, wie ist der derzeitige Erfolg des Rechtspopulismus in Europa zu erklären? Oder vielleicht, was sind wichtige Elemente einer Erklärung?
Ich glaube, was auch in dem Vortrag dann stark gemacht werden will, ist, dass wir schon glauben, dass der autoritäre Charakter da ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Das heißt also, dass die Rechte so ein autoritäres Zuschreiben eines Menschen viel besser greifen kann und es eben wichtig wäre, hier diesen autoritären Charakter an sich aufzubrechen. Also deswegen schreiben wir auch in der Ankündigungstext im Vortrag schon von einer absteigenden Mittelschichtsgesellschaft. Also die Rechte ist jetzt nicht irgendwie, was ja oft auch zu hören, Bildung für Nazis oder so. Also sie sind nicht irgendwie ungebildet und deswegen wissen die nicht, wie doof der Faschismus ist oder so. Sondern es ist eher, wo wir glauben, wo ein Ansatzpunkt ist, und zur Erklärung. Das ist bestimmt nicht der alles erklärende Ansatz oder so, das würden wir auf keinen Fall behaupten, aber was ein wichtiger Ansatzpunkt ist, irgendwie diese Abstiegsangst, eben besonders von so einer Mittelschicht. Die, und da ist ja auch wieder Zusammenhang mit der aktuellen Krise, die ja nur immer nicht vorbei ist, dass insgesamt in so einer Situation, wo die Verhältnisse irgendwie in Krise geraten, da Abstiegsängste größer werden und da ist der autoritäre Charakter, der nach oben buckelt und nach unten tritt dann eben besonders stark auch nach außen, wo er vielleicht schon im Privaten schon die ganze Zeit war, in Familienzusammenhängen und so weiter, aber dann eben in so Situationen dann öffentlicher wird und auch als politische Bewegung sich formiert. Hm. Und dieser Frage soll eben der Vortrag dann auch nachgehen.
Also der autoritäre Charakter jetzt in dem Fall nicht verstanden als eine individuelle Eigenschaft, sondern als ein ansozialisiertes Phänomen, das ganze Gesellschaften oder große Teile von ihnen betrifft.
Ja, aber schon ins Individuum natürlich hineinwirkt.
Bis zum 10. Geburtstag wollte Lavanda Vaga Freiburg in eine Räterepublik umwandeln. Das habe ich auf eurer Webseite gelesen. Dafür hat es ja bekanntlich nicht ganz gereicht. Wie weit seid ihr denn jetzt nach 20 Jahren vorangekommen?
Ja, leider muss man sagen, dass das Ziel noch immer steht. Und wir eigentlich, muss man sagen, noch nicht wirklich viel weit gekommen sind. Die Verhältnisse, wie du schon anspielst, würde ich auch eher sagen, dass zurzeit sich eher negativ aufwirken, als während noch der sogenannte arabische Frühling irgendwie vor ein paar Jahren so Hoffnungsschimmer war und die Platzbewegungen, wo man sich auch, glaube ich, positiv darauf beziehen konnte, scheint es ja jetzt doch eher ein Rollback zu geben mit eben, wie du schon erwähnt hast, diesen rechten Bewegungen, die überall stärker werden, aber auch der Islamismus, der in ja weiten Weltteilen irgendwie die vorherrschende ja ideologische Gehalt der einer sich rebellierenden Bewegung ist und da sehen wir natürlich auch nichts Positives dran oder so. Also Zeit scheint es jetzt gerade echt eher so ein Rollback zu geben.
Soweit Sebastian von Lavanda Vaga. Lavanda Vaga feiert Geburtstag am morgigen Samstag. Los geht es um 20 Uhr mit einem Vortrag. Stattfinden werden Vortrag und die anschließende Feier im Freizeichen, dem neuen Artig in der Haslacher Straße. Wieder einmal laufen in diesem Jahr in Freiburg zahlreiche Sozialbindungen von Wohnungen aus. Und tut die Stadt alles, um das erneute Wegfallen von bezahlbarem Wohnraum zu verhindern? Nein, meint zumindest die SPD-Fraktion im Freiburger Gemeinderat. Wir haben mit der Fraktionsvorsitzenden der SPD, Renate Buchen, gesprochen.
Wie viele Wohnungen fallen denn diesmal am Ende des Jahres in Freiburg aus der sozialen Bindung?
Circa 600 Wohnungen fallen dieses Jahr aus der Bindung, also bis zum 31.12.
Wo befinden sich diese Wohnungen?
Es sind hauptsächlich Wohnungen von Baugenossenschaften, also Bauverein, Familie, also praktisch quer durch die Baugenossenschaften, die jetzt rausfallen, wo auch die Fristen abgelaufen sind, nachdem man, wo die Bindung dann endet.
In welchen Stadtteilen befinden sich die Wohnungen?
Wir gehen davon aus, dass das in Brühl-Beurbarung ist. Wir kennen ja die Adressen nicht so genau, muss ich dazu sagen. Wir kennen ja nur immer die Zahlen. Aber dass das natürlich ein Großteil in Brühl-Beurbarung ist, im Stühlinger und so weiter. Da sind ja viele Baugenossenschaftswohnungen.
Welche Konsequenzen wird das nach sich ziehen, betrachtet auf den Mietpreis?
Also wenn Wohnungen aus der Bindung fallen, dann gelten sie ja in der Regel als frei finanziert. Es können doch dann die Mieten an die Marktmiete angepasst werden und mit Steigerungen von 15%. Das passiert dann in der Regel langsam. Die Genossenschaften oder auch Wohnungsbaugesellschaften machen das auf unterschiedliche Art und Weise. Und dann wird natürlich für die Mieter langsam die Miete teurer. Und somit gehen sie dann allmählich aus dem preiswerten Segment des Wohnens nach oben in die Marktmiete. Jetzt gibt es natürlich gerade die Baugenossenschaften, die immer sagen, sie werden auf alle Fälle unter dem Mietspiegel bleiben und die Wohnungen werden bei ihnen auch nach wie vor preiswert bleiben. Aber trotzdem sind sie dem Markt des preiswerten Wohnens dann entzogen. Und wenn die Bindungen wegfallen, dann reduziert sich natürlich dieser Wohnungsbestand, der durch festgelegte Bindungen dann belegt ist.
Und als frei finanziert gelten diese Wohnungen dann, obwohl vorher ganz viel Steuergelder auch zur Finanzierung der Wohnungen geflossen
sind. Genau, der Fehler in der Vergangenheit ist ja gewesen, dass man die mit Steuergeldern finanziert hat, also Landesfördermittel reingeflossen sind, aber die Bindungen immer ziemlich kurz waren. Also 10 Jahre war die Regel früher. Das hat sich ja jetzt geändert. Wir haben ja jetzt Gott sei Dank eine Bindung von 30 Jahren, dass die Landesregierung beschlossen hat. Aber das ist gerade diese Wohnungen fallen jetzt natürlich dann in großem Maße weg mit diesen kürzeren Bindungen.
Die Stadtverwaltung hat nun angekündigt, auch in diesem Jahr Gespräche mit den entsprechenden Wohnungsunternehmen zu den Möglichkeiten einer Verlängerung der Mietpreis- und Belegungsbindung und den bestehenden Förderkonditionen des Landeswohnraumförderungsprogramms führen zu wollen. Reicht Ihnen das nicht aus?
Da muss ich mal ins letzte Jahr zurückgehen, 2016. Da hatten wir auch festgestellt, dass circa 600 Wohnungen, 500 oder 600 Wohnungen aus der Bindung fallen. Ein großer Teil davon in Landwasser, in der Wirtstraße, in den Hochhäusern. Und wir hatten damals die Stadt aufgefordert, erstmal angefragt, haben Sie da was unternommen? Und dann auch aufgefordert, an der Stelle mit der Vonovia, mit der Wohnungsbaugesellschaft dort zu verhandeln. Das hat Vonovia abgelehnt. Es war aber auch schon ziemlich spät im Jahr, muss man dazu sagen. Und da war dann nichts mehr zu retten. Dann hat man uns in diesem Jahr gesagt, man würde Gespräche führen. Das war im Sommer. Das würde man machen oder man sei sogar da schon dabei. Dann haben wir natürlich wiederum nachgefragt, jetzt im Oktober. Ja, wie ist es denn gelaufen? Was gibt es für Ergebnisse? Und dann mussten wir auf einmal hören, dass man erst noch Gespräche führen werde. Und da waren wir dann doch etwas erstaunt und auch, muss ich schon sagen, etwas empört, weil man weiß ja, wann die Wohnungen aus der Bindung fallen und dann kann man sich ja rechtzeitig darauf einrichten, wann man mit den Wohnungsbaugesellschaften verhandelt. Und noch dazu, das Allerärgerlichste an der ganzen Geschichte ist ja, dass es ja ein Förderprogramm für die Verlängerung von Bindungen gibt durch das Land. Und was die Stadt eben auch durch eigene Gelder aus dem Haushalt auch mit unterstützt. Das heißt also, das Auslaufen von Bindungen liegt nicht an den Finanzen, sondern liegt, wenn dann, an dem Willen der Wohnungsbaugesellschaften, beziehungsweise, das muss man jetzt mal so hart sagen, auch bei der Stadt, mit wie viel Ernsthaftigkeit und mit wie viel Willen möglichst wenig Bindungen auslaufen zu lassen, diese Verhandlungen geführt werden und die Wohnungsgesellschaften dazu gebracht werden, in dieses Förderprogramm mit einzusteigen.
Und diese Ernsthaftigkeit würden Sie in Frage stellen?
Die haben wir in Frage gestellt. Das war jetzt diese Woche im Hauptausschuss. Wissen Sie, wenn Sie einen Brief schreiben mit einer Frage und Sie bekommen auf die Frage im Anfang November die Antwort, ja, das werden wir noch alles tun. Das heißt also, wir werden noch verhandeln und dann werden wir Sie natürlich darüber informieren. Dann ist das natürlich angesichts der fortgeschrittenen Zeit doch etwas fraglich, ob das alles so ernsthaft gemeint ist.
Wären denn solche Akteure wie Vonovia wirklich überhaupt bereit, über eine Verlängerung von Sozialbindung zu sprechen?
Nach Aussage der Stadt, mit Vonovia selber, mit den Bauträgern selber kann man ja gar nicht sprechen. Wir müssen uns ja immer auf das verlassen, was uns die Stadt sagt, weil die Stadt ist ja auch diejenige, die das dann aushandeln muss. Deswegen können wir das überhaupt nicht sagen. Es wird uns von der Stadt gesagt, sie wäre nicht dazu bereit, die wollten jetzt die Bindungen eben auslaufen lassen. Nachprüfen können wir das nicht, was da gesagt wurde. Ja, und das ist auch bei den Baugenossenschaften genau das Gleiche. Inwiefern das jetzt wirklich, ich sag mal, Substanz hat, was die Wohnungsbauträger dort sagen. Ich will ja jetzt hier niemanden bezichtigen, aber wir können das alles nicht nachprüfen. Wir müssen uns darauf verlassen, was die Stadt uns antwortet.
Und die Hoffnung, dass jetzt die Anzahl an auslaufenden Sozialbindungen doch noch reduziert werden kann, die ist vorhanden?
Also wahrscheinlich für dieses Jahr nicht mehr. Das ist ja, wie gesagt, wieder ein anderes Blatt. Wahrscheinlich wird es für dieses Jahr nicht mehr passieren. Aber wenn die Stadt ja noch Gespräche führen wird, was sie ja angekündigt hat, dann bleibt das Ergebnis jetzt mal abzuwarten und dann müssen wir das wieder neu politisch bewerten.
Blicken wir zum Abschluss noch auf die Zukunft. Am 28. November ist das Thema Wohnen wieder im Freiburger Gemeinderat. Gerade auch, wenn man den sich anbahnenden Deal mit der Sparkasse beim Baugebiet Dietenbach anguckt, wird es ja wahrscheinlich auch eher schwer werden, dort beim kommenden Baugebiet Dietenbach die 50% Sozialwohnungsquote einzuhalten. Irgendwelche Hoffnung, dass sich wirklich was substanziell ändert in der Wohnungspolitik in Freiburg?
Also die Stadt hat angekündigt, sie würde mit einer Wohnungsdrucksache, die sozusagen die Situation der Wohnungspolitik oder des Wohnungsmarktes hier beschreibt, in den Gemeinderat kommen. Diese Drucksache werden wir jetzt hoffentlich bald in den nächsten Tagen bekommen. Was da drin steht, kann ich überhaupt noch nicht sagen, weil wir sie noch nicht in der Hand haben. Das nächste ist es Dietenbach. Also da, bevor ich mich da in Pessimismus übe, dass das überhaupt nicht klappt, bleibe ich erstmal dabei. Wir warten jetzt ab, was mit der Sparkasse herauskommt, wie viele Eigentümer sich dort bereit finden werden, überhaupt zu verkaufen. Und dann muss man diesen Prozess jetzt wirklich erstmal abwarten und dann begleiten und dann je nachdem, was passiert, sich überlegen, wie man dann weiter vorgeht. Aber da würde ich mich jetzt überhaupt noch nicht festlegen, dazu, ob es damit 50% klappt oder nicht klappt. Wir sind auf jeden Fall gewillt, die 50% dort durchzusetzen, weil wir brauchen den Stadtteil ja nicht zu bauen, um irgendwelche teuren Eigentumswohnungen dort zu errichten. Dafür brauchen wir diesen Stadtteil ja nicht. Dann könnten wir es eigentlich lassen. Also bleiben wir erstmal bei unserer Linie. Wir tun alles, damit wir diese Wohnungsnot dort im Dietenbach wirklich ganz entscheidend, ich sag mal, wenn nicht eindämmen, aber doch begrenzen zu können.
Das sagt Renate Buchen, Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion im Freiburger Gemeinderat. Die Stadtverwaltung tut nach Ansicht der SPD nicht alles dafür, um auslaufende Sozialbindungen verlängern zu lassen.
Und zu guter Letzt Micky vom Freien Bürger mit einem Einblick zur aktuellen Situation beim Freien Bürger.
Ja, wer weiß, ist eine gute Sache. Dass der Freie Bürger in Schwierigkeiten ist, hat sich ja inzwischen auch rumgesprochen, stand auch in Zeitungen wie der Badischen Zeitung. Wir haben inzwischen auch ein gewisses Echo gekriegt, also einige Bürger und kleinere Firmen und so weiter haben uns unterstützt beziehungsweise was gespendet oder uns um gefragt, wie sie uns helfen können. Das heißt, es hat zu einer gewissen Stabilisierung des freien Bürgers geführt. Auch sind wir in Verhandlungen mit der Stadt, ob es da irgendeine Möglichkeit der Unterstützung gibt mit unterschiedlichen Stiftungen und so weiter. Aber da ist jetzt noch nichts greifbar, wo ich sagen kann, ja, der freie Bürger ist für das gesamte nächste Jahr gerettet. Da sind wir dran. Wir versuchen da dran zu arbeiten mit der Hilfe vieler Leute, die uns wirklich auch toll finden irgendwie. Aber wie es halt immer ist, für Soziales ist das Geld immer etwas knapp, besonders von der öffentlichen Hand. Und ich mag noch nichts dazu sagen. Also wir sind hier noch am dran arbeiten, dass es weitergeht. Unser großes Problem sind aber immer noch die Verkaufszahlen. Und selbst wenn wir jetzt wieder viel Geld auftreiben können für unsere Verhältnisse, funktioniert eine Straßenzeitung nur, wenn sie verkauft wird. Also und
da wollte ich gerade mit Fragen sozusagen ein bisschen zwischenhakeln, weil so richtig glücklich klingst du nicht und wer dich sieht, der sieht, dass du auch nicht so ganz glücklich aussiehst. Geld ist die eine Sache, hast du gerade eben gesagt, aber ihr wolltet auch strukturell, glaube ich, an der ganzen Sache arbeiten.
Ja, aber natürlich müssen wir uns ein bisschen anders aufstellen, das heißt auch den Verkauf neu organisieren und was weiß ich. Und es ist schwierig, weil wir das ja parallel zu der Arbeit, die wir so schon machen und das frisst sehr viel Zeit und es ist auch schwierig, aus Gewohnheiten rauszukommen, die man sich über Jahre angewöhnt hat, die heute vielleicht aufgrund der veränderten Zeit nicht mehr funktionieren. Also wir haben vieles im Hinterkopf, was wir vielleicht machen könnten. Das geht von mehr Werbung für den freien Bürger bis hin, dass es jetzt neuerdings Förderabos gibt. Also da verschwindet die Zeitung von der Straße für gewisse eine Menge hoffentlich dann und wird so Geld reinbringen. Das geht bis vielleicht neue Konzepte der Gestaltung und. Aber im Moment ist es halt so, bei uns in der Redaktion sitzen noch zwei Leute, der Oliver und ich, und wir machen alles von Verwaltung, Rechnung bis was weiß ich. Wir haben ein paar Helfer noch, aber wir hatten früher eine Crew von 7 Leuten. Heute haben wir eine Crew von 2 Leuten plus ein paar Helfer. Und das heißt, die Aufgaben haben sich vervielfacht. Die Termine haben sich vervielfacht und gleichzeitig müssen wir den Rest auch noch am Laufen lassen und das mit einem wenig massiv kleineren Personalstamm, weil wir ihn nicht mehr finanzieren können. Geplant ist für die Zukunft, dass wir irgendeine Lösung finden, um den Personalstamm für das neue Jahr aufzustocken und halt wieder ein Team zu haben, das handlungsfähig ist und diese ganzen Pläne, die wir jetzt haben, auch in die Realität umsetzen kann. Im Moment sind wir davon entfernt. Aber wir suchen neue Mitglieder, Fördermitglieder, das ist alles. Also noch gibt es uns. Schwierigkeit ist der Verkauf. Das ist diese Problematik, die ich schon öfters angesprochen habe. Für viele Leute ist heute Betteln lukrativer als Verkaufen einer Straßenzeitung. Das liegt an vielerlei Gründen, unter anderem, dass sich die Innenstadtstruktur der Leute, die da durchgehen, verändert hat. Viel Touristen und Touristen, da ist halt eine arme Sau, dem schmeiße ich was rein. Es ist zu einfach, diese Erklärung, könnte man viele andere Punkte anführen. Auf jeden Fall ist unsere Verkaufszahlen gerade auf einem historischen Tiefstand fast schon erreicht. Sie schwanken, aber wir sind noch weit entfernt, wieder die 5000 verkauften Zeitungen jeden Monat zu haben, die uns einfach wieder unabhängig machen von fremder Hilfe und uns selbst, dass wir uns selbst wieder finanzieren mit ein paar Unterstützern. Und das ist eigentlich das Ziel, wo wir wieder hinwollen. Wir wollen ja nicht am Tropf von irgendwelchen Institutionen hängen und immer wieder betteln, um da und dort irgendwie, was wir im Moment machen. Das hat für mich mit für Freiheit und freie Bürger nichts zu tun. Und heute ist es so, dass ich mir sage, die Stadt Freiburg muss sich halt entscheiden, also auch die Bürger der Stadt Freiburg, brauchen wir dieses Heft? Und wenn ja, dann muss es halt auch gekauft werden. Viele Leute sagen, da ist ein Verkäufer, ich stecke dem jetzt 2 Euro zu. Das ist schön für den Verkäufer. Aber wie gesagt, bei uns kommt nichts an. Das ist unsere Haupteinnahme, diese Zeitung. Und wer den freien Bürger erhalten will und diesen Leuten auf der Straße auch weiterhin die Möglichkeit geben will, dass sie das verkaufen können, der muss auch die Zeitung kaufen und nicht nur Almosen verteilen.
Zwei Sachen. Verkaufen ist natürlich die Hauptsache, da braucht man auch Verkäufer dafür. Ja. Habt ihr jetzt inzwischen entsprechende Verkäufer oder habt ihr eher bettelnde Verkäufer?
Ja, das ist sehr schwierig. Also wir haben neue Verkäufer eingestellt, wir haben auch ein paar gute neue Verkäufer. Wir haben zum Beispiel ein Pärchen aus Berlin, die seit längerem in Freiburg wohnungslos sind, die das ganz toll finden. Es gibt auch ein paar unserer Verkäufer, die haben sich wieder richtig, hey, dem freien Bürger geht es schlecht, die mag ich auch, da freue ich mich sehr. Die sind wieder wesentlich mehr aktiv, auch über ihr eigenes Geld, was sie brauchen, hinaus. Die sagen, ich verkaufe einfach mehr, weil, aber die Masse tut sich wahnsinnig schwer. Die Leute, die sich bei uns vorstellen, ich würde sie gern alle nehmen, aber einen Teil kann ich schon gar nicht mehr auf die Straße stellen, weil die so vielfältige Auffälligkeiten, psychische Probleme, Suchtproblematiken und. Man muss merken, dass das Leben auf der Straße heute schwieriger ist denn je und die Leute sind leider, so muss ich sagen, vielfacherweise in Anführungszeichen kaputter denn je. Ich habe mit den Sozialarbeitern von Kontaktnetz gesprochen, die sagen mir, von ihrem Riesenpotenzial an Leuten, die sie betreuen. Ja, wir haben mit Leuten gesprochen, wo wir dachten, aber die Leute trauen sich's nicht mehr zu, sich an die Straßenecke zu stellen und eine Zeitung hochzuhalten. Und dann frage ich mich, wie sehr Armut doch die Leute inzwischen zerstört, auch wenn sie selbst so einfache Tätigkeiten nicht mehr in der Lage sind. Das ist ja für jemanden wie mich schon fast nicht mehr verständlich. Das sind so eine Vielzahl dieser Beschwerden.
Aber im Grunde genommen ist es ja keine unbedingt einfache Tätigkeit. Ich meine, ich gehe hin und präsentiere einen freien Bürger und dokumentiere mich zum Teil, eben, ich sage einfach mal zum Teil, dazu auch aus Arm.
Das ist natürlich klar. Man muss eine gewisse Schamfreiheit haben in diesem Bereich. Das ist ein weiterer Grund, dass es nicht jeder, wir wissen, es gibt viele arme Rentner und so weiter, aber viele von denen haben das ganze Leben lang gearbeitet und wollen sich nicht auf dieselbe Stufe, sage ich mal, wie jetzt der Penner in Anführungszeichen stellen. Das ist alles ein bisschen pauschal, ich weiß, aber die möchten halt nicht damit in Verbindung gebracht werden. Und wir sind eine Straßenzeitung, aber für die meisten sind wir immer noch das Obdachlosenblättle. Das kriegt man auch aus den Köpfen nicht raus. Das sind so ein bisschen die Vorurteile, die jede Gruppe irgendwie im Kopf hat, sage ich mal, auf die eine oder andere Art. Und das ist halt eine schwierige Situation. Was wir brauchen, ist mehr verkaufte Zeitungen, damit mehr Geld beim freien Bürger ankommt. Und dann schaffen wir es auch mit der Restunterstützung von unseren Unterstützern, von der Stadt, wer sich da jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten da noch uns hilft. Es gibt viele Leute, die uns helfen wollen, aber bis jetzt ist auch noch nicht spruchreif. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt fürs neue Jahr genug Geld, um zu sagen, ich kann mein Team wieder neu aufstellen. Ich kann endlich frei wieder denken, arbeiten. Im Moment arbeite ich Termin nach Termin ab und die Leute, die mit mir noch da sitzen, auch. Also da ist nicht mehr viel Luft für Kreativität oder Freiheit oder ich mache einen super Artikel. Und das ist die Problematik. Und da müssen wir jetzt auch gucken, wie wir das anders verteilen können, weil auf Dauer kann ich das nicht mehr leisten und mein Kollege Oliver auch nicht mehr, der noch in der Redaktion sitzt. Und das sind die Problematiken. Aber ich ohne dass die Bürger vermehrt den freien Bürger kaufen, funktioniert es halt nicht. Also mit ein paar Spenden allein ist uns nicht geholfen. Wir müssen wieder auf eine Basis kommen, dass wir den Großteil selbst mit unseren wenigen Unterstützern, Vereinsmitgliedern und so weiter wieder stemmen können. Dazu suchen wir natürlich auch neue Verkäufer, Leute. Also es kann ja für den einen oder anderen durchaus interessant sein und man muss nicht obdachlos sein um den freien Bürger. Man kann Rentner mit einer geringen Rente sein. Man kann irgendwie jemand in Grundsicherung sein, der krank ist. Es ist völlig egal. Meldet uns bei euch. Ruft einfach mal vorher an. Können wir auch schon ein paar Sachen im Vorfeld klären, ob es interessant wäre, freie Bürger zu verkaufen. Wir suchen auch ganz kurz noch wieder Leute, die vielleicht in Kneipen verkaufen können. Leute, die vielleicht früher aus dieser Ecke kommen, sich da gut auskennen. Wir haben früher in Gaststätten und Kneipen bis zu 1000 Zeitungen im Monat losgekriegt.
Das heißt, in die Kneipe reingehen und sagen, hallo, habt ihr Lust, den freien Bürger zu kaufen und dann von Tisch zu Tisch hussen?
Zum Beispiel. Das wurde jahrelang gemacht, auch sehr erfolgreich.
Eine andere Frage, wer Erfolg hat bei euch, der hat unbedingt vielleicht auch Erfolg beim Arbeitsamt, das heißt jetzt hier Jobcenter, das heißt, der wird dann gleich wieder in irgendwelche Maßnahmen reingehen. Kickt.
Ja, das ist eins unserer weiteren Probleme. Also wir versuchen natürlich den Leuten, was wir heute weniger können aufgrund unserer beschränkten Mittel als früher, zu helfen, auch wieder in eine gesellschaftliche Position zu kommen. Also wir hatten zeitweise keinen einzigen obdachlosen Verkäufer mehr. Wir haben es alles geschafft mit Hilfe der Stadt, unserer Institution, privater Kontakte und. Dass diese Leute wieder Dach über dem Kopf und ein solides Leben haben oder sich aufbauen können auf niedrigem Niveau. Zum Teil hilft natürlich das Arbeitsamt dabei, aber zum Teil tut das Arbeitsamt oder auch die AG, Jobcenter, wie auch immer, Leute einfach so in sinnfreie Weiterbildung wie 50 Plus fit für den Alltag oder irgend sowas Blödes, wo sie dann um den See laufen oder irgendwas anderes Sinnfreies machen, während sie lieber Zeitungen verkaufen würden. Das passiert zum Teil irgendwie. Auf der anderen Seite kriegen unsere Verkäufer zum Teil auch dann wieder einen 1-Euro-Job angeboten, wo sie sagen, okay, das mal möchte ich machen. Wir haben auch Verkäufer, die machen einen 1-Euro-Job und verkaufen trotzdem noch Zeitungen, weil sie sonst vielleicht das Hundefutter sich nicht leisten können oder die Tierarztrechnung oder die Medikamente. Also da gibt es vielerweise. Deshalb mag ich das Arbeitsamt nicht pauschal als einer unserer Störenfriede hinstellen. Es ist vielfältig, wie die Personen, die bei uns arbeiten. Für manche ist es eine Hilfe, für manche ist es einfach nur eine lästige Pflicht, irgendeinen blöden Kurs wieder zu machen. Mhm. Hängt natürlich von dem Kurs und den Einzelpersonen ab. Aber es ist natürlich schwierig. Natürlich ist unser Ziel, erfolgreich zu sein, den Leuten wieder eine Basis zu geben, wie wir es früher viel häufiger machen konnten. Und dadurch sind die Leute halt dann irgendwann weg in den Job, Arbeit. Das ist für uns gut, aber das waren dann meistens unsere besten Verkäufer.
Ja, gehen wir mal einfach mal auf die Zeitung ein. Das heißt, die Leute sollen diese Zeitung ja schließlich kaufen. Und warum sollen sie kaufen? Wegen Inhalt, vielleicht auch wegen Titelbild. Das finde ich jetzt ganz hübsch gemacht. Und ja. Was für eine Intention habt ihr denn mit so einem Titelbild? Ich meine, außer dass die Leute kaufen, ich meine, es ist ein Anmacher, ne? Ein Aufmacher.
Ja, ja, das Titelbild soll zeigen, auf dem Titelbild, das wird auch auf der dritten Seite kurz gesagt, das ist Peter, ein Freiburger Original, der auch ein schwieriges Leben hinter sich hat und trotzdem noch eine gewisse kämpferische Ader. Und er steht in diesem Beispiel einmal für freie Bürger einfach anders, unser Slogan, weil er ist auch ein Freiburger und ein Original und passt eigentlich heute gar nicht mehr in die Zeit. Irgendwie, man denkt da, das ist 80er Jahre Punkrock oder so, sage ich mal so. Und mit erhobener Faust, er ist ein Mann, der sich auch nie hat unterkriegen lassen. Und in dem Zusammenhang sehe ich ihn auf unserer Titelseite. Gehen wir kurz zum Inhalt. Im Vorwort geht Carsten darauf ein, dass ihm sein Laptop, langsam unser erster Vorstand, kaputt geht. Und er, also bei uns bricht die Infrastruktur weg und auch privat die Infrastruktur weg und er bittet um Hilfe. Aber er sagt auch auf der anderen Seite, es ist immer wieder schön, wie die Stadt Freiburg für alles mögliche Geld hat, aber nicht für das Soziale oder nur bedingt. Ein Recht auf Stadt gehen wir kurz unter dem Motto Rechtsruck in Freiburg auf den KOD ein, den Kommunalen Ordnungsdienst, der jetzt gekommen ist und der halt eigentlich auch nur die Aufgabe hat, die Stadt nicht Green City, sondern Clean City zu machen und Störenfriede zu entfernen. Gehen wir gleich weiter. Ja, ich habe ein bisschen zusammengefasst, was im Rahmen des G20-Gipfels mit KTS, Hausdurchsuchungen und so weiter wieder passiert ist. Und neulich ist ja erst wieder am 25. Oktober 2017 eine Hausdurchsuchung im Rahmen der G20-Ermittlungen gegeben in Freiburg. Also für mich geht der Kampf gegen links weiter. Und G20 war für mich ist für mich das trojanische Pferd, das der Bevölkerung klar macht, jetzt muss man gegen links vorgehen. Ja, auf Seite 8 haben wir wieder den Round to Three Rock, da mag ich gar nicht drauf eingehen. Ist in letzter Zeit gesundheitlich angeschlagen und nimmt's mit Humor und beschreibt die Geschichte. Leute, die diese Kolumne kennen vom Dirk, werden sie schätzen wissen. Wie steht es um den Freien Bürger e.V. und seine Straßenzeitung? Ich habe es zum Teil schon angeschnitten. Hier kommt nochmal, was wir alles in Zukunft machen wollen, beziehungsweise was wir anbieten, beziehungsweise was wir brauchen und was wir suchen. Ich weise auch nochmal dahin, kaufen Sie den Freien Bürger, dem Verkäufer Geld zuzustecken und keine Ausgabe zu kaufen, bringt zwar dem Verkäufer mehr Trinkgeld und damit eine kurzfristige Hilfe, aber uns, den Machern und dem Verein, kommt dabei nichts an. Das heißt, da fehlt uns dann die Grundlage, um weiterzumachen. Wir bieten natürlich auch das Freie Bürger-Unterstützer-T-Shirt an. Frei nach St. Pauli machen wir das jetzt auch irgendwie. Vielleicht will es der ein oder andere tragen. Einige haben es auch schon gekauft irgendwie. Ja, Oliver, der mit mir zurzeit die Fahne noch in der Redaktion hochhält, unterstützt natürlich von Keule, unserem Verkäufersprecher, hat sich mit Payback-Punkten befasst und dass das eigentlich ein Riesenbeschiss ist. Um es mal kurz zu fragen, warum, kann man hier nachlesen, es ist nichts Tolles. Man kriegt nichts geschenkt, man hat es vorher schon bezahlt. Auf Seite 14, was Historisches, Hexenverfolgung in Freiburg, der fünfte Teil, die Geständnisse, die Todesurteile und Hinrichtung, eine historische Serie, von der von mehreren Lesern gewünscht wurde, dass sie wiederholt wird. Auf Seite 16, Demokratie ohne Langzeiterwerbslose, gib mir was, was ich wählen kann. Und darum geht's, dass in Stadtteilen oder viele, wo es viel Arbeitslosigkeit gibt, viele Arbeitslose sich nicht mehr an der Demokratie beteiligen und das aus gutem Grund. Es ist auch eine Art zu sagen, ich bin dagegen. Aber welche Folgen das für die Demokratie hat, kurz hören. Ja, dann gibt's den Bordsteinphilosoph, wo es auch um Wahlen, Wahlergebnisse und Politik geht, von Carsten. Wir haben den Sozialticker auf Seite 18, wo wieder unterschiedliche Sachen drinstehen, wie dass ein Polizist laut Gericht nur noch 1,60 Meter hoch sein sollte. Und wir zeigen auch Aussagen von der AfD, wo sie sich ganz klar dazu äußern, dass sie eigentlich eine rechte, extrem rechte Partei sind. Auf Seite 20 kommt vom INSP über Adam Smith, dem Gründer des Real Junk Food Projects, der mit dem Slogan antritt, gebt mir Lebensmittel und ich gebe allen zu essen an. Das ist ein ISP-Artikel, wieder eine Initiative, die Leuten hilft, über die Runden zu kommen.
Und das war's mit dem Infomagazin bei Radio Dreieckland. Dafür verantwortlich war der Fabian. Die Beiträge der Sendung sind nachzuhören auf www.rdl.de. Tschüss und auf Wiederhören.